Reingehört, ein Podcast der VRM. Ich bin Theresia Schiller und heute wird's gruselig, weil reingehört. Mit mir im Studio ist heute Thomas Riedel aus der Redaktion Kreisbergstraße vom Starkenburger Echo. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Wir wollen heute unsere Zuschauer ein bisschen in Halloween-Stimmung bringen. Und du hattest dafür schon im letzten Jahr eine Serie gestartet, nämlich Schauriges Heppenheim. Erzähl doch mal, um was geht's bei der Serie und was war die Inspiration?
Ja, bei der Serie geht es um allerlei Spukgeschichten und Gruselgeschichten aus Heppenheim. Und man sieht es der schönen Bergstraßenstadt gar nicht so an, wenn man durchläuft. Aber sie hat einen reichen Fundus an solchen Sagen.
Was sind denn da so die Voraussetzungen in Heppenheim, dass es eben so eine gute Kulisse für mystische Geschichten gibt?
Naja, also die Altstadt natürlich mit ihren schönen Fachwerkhäusern. Und da gibt es jede Menge kleine, verwinkelte Gassen. Und teilweise gehen die Dächer auch fast zusammen über den Straßen. Und dann hast du sogar am helllichten Tag hast du da so eine düstere Atmosphäre.
Okay. Und die Heppenheimer Altstadt macht ja auch besonders, dass es dort diesen Laternenpfad gibt, der ja auch quasi getragen wird von diesen vielen Volkssagen und Märchen aus Heppenheim und Umgebung. Wie hast du die denn mit in die Serie aufgenommen oder gab es da irgendwie eine Inspiration für?
Ja, also wenn man durch Heppenheim durchläuft, dann sieht man sofort, die Laternen an jeder Ecke sind ein oder zwei oder sogar drei. Und jede Laterne hat einen Scherenschnitt von Albert Völkel. Und diese Scherenschnitte zeigen eben diese Spukgestalten. Ja, zum Beispiel sieht man dann das Kettenkalb, das nach Mitternacht mit seinen Ketten rasselnd durch die Straßen rennt, zum Beispiel.
Interessant. Also auf die Details kommen wir später nochmal zu sprechen, denn dann wird's richtig schaurig. Dann erzählst du uns mal eine der gruseligsten Geschichten aus Heppenheim. Aber wir wollen uns ja auch noch mal ein bisschen in die Recherche reinarbeiten. Und da würde mich interessieren, wie geht man denn als Journalist vor, wenn man solche Volkssagen heraussuchen will? Geht man in Archive? Mit wem spricht man? Und wie war das dann im Fall deiner Serie?
Ja, für so eine Serie braucht man einen gewissen Vorlauf. Also wenn die im Oktober laufen soll, jede Woche soll eine Folge erscheinen, dann muss man sofort Ende August anfangen mit der Recherche. Ich habe mir erstmal überlegt, welche Leute könnte ich denn ansprechen in Heppenheim. Da sind natürlich als erstes die Laternenführer. Und da habe ich mit dem Uwe Pfeiffer auch einen sehr guten Gesprächspartner gefunden, der mir sehr viel erzählen konnte. Und natürlich der Heppenheimer Geschichtsverein. Da sind so viele interessante Leute involviert, die alle ihr Steckenpferd haben. Und zwei davon konnten mir sehr viel erzählen.
Und auf welche Schauergeschichten hast du dich dann spezialisiert? Wie bist du dann, nachdem du so eine Vielzahl an Geschichten herausgefunden hattest, hast deine Gesprächspartner gefunden? Wie hast du dann ausgewählt, was davon in die Serie kommt?
Ja, also das hängt natürlich immer damit zusammen, wen man als Gesprächspartner hat. Uwe Pfeiffer zum Beispiel konnte sehr viel über die Altstadt erzählen. Das war dann ein Teil. Dann habe ich mit der Andrea Falk vom Geschichtsverein gesprochen. Die konnte mir einiges über die Starkenburg erzählen und auch dort gibt es Spukgestalten. Und dann habe ich noch mit Professor Karl Hertha gesprochen, sein Rechtshistoriker. Der sagte, es ist gar nicht so schaurig in Heppenheim, aber er hat mir viel über den Galgen erzählt und die Richtstätte.
Also es gibt auch wirklich reale Geschichten, die gar nicht so viel Fantasie beinhalten, sondern Gruseliges aus der Realität der Vergangenheit.
Ja, ganz genau.
Okay. Was sind da die Beispiele? Also was hat sich da so zugetragen im alten Heppenheim?
Also zum Beispiel gab es im 18. Jahrhundert eine Kindsmörderin, Maria Lang aus Bürstadt. Die sollte hingerichtet werden auf der Richtstätte. Die Richtstätte ist beim Sportplatz der Starkenburgia, also nördlich davon. Und das Besondere daran ist, dass es ein Recht gab, dass wenn die Kindsmörderin geheiratet wird, also vom Galgen weggeheiratet wird, dann darf sie weiterleben. Und das ist hier passiert.
Interessant, okay. Also die Hochzeit hat sie vor ihrer Strafe geschützt.
Genau, genau. Das hat mir der Karl Hertha erzählt. Hängt damit zusammen, dass damit das Recht wiederhergestellt wurde. Sie hat zwar ihr Kind ermordet und war damit eine Außenseiterin und musste gerichtet werden, aber durch die Heirat ist sie wieder in die Gesellschaft aufgenommen worden. Das war natürlich ein abgekartetes Spiel. Da kam niemand und sagte, oh, ich heirate die jetzt einfach mal. sondern das wurde vorher eingefädelt.
Okay, interessant. Und das war also nicht jemand, den sie vorher schon kannte, sondern wie kann man sich das vorstellen? Hast du da Details?
Also das kann man sich so vorstellen, da war ein Krughändler aus Firnheim und wahrscheinlich haben die Familien das vorher mit dem Gericht ausgehandelt, dass das so ausgehen wird. Aber für die Menge, also für die Zuschauer, die auch immer dabei waren bei so Hinrichtungen, war es wichtig, dass das nach diesem Protokoll abläuft. Ja, dass sie erst angeklagt wird, dass es quasi kurz davor ist und dann kann derjenige sagen, ich heirate sie und dann zieht man sich zurück, das Gericht berät nochmal darüber und dann kommt quasi, sie ist frei.
Ja. Okay. Und diese Fälle, die wurden auch dann in Heppenheim gerichtet quasi. Da war quasi der Dreh- und Angelpunkt des Rechts und da wurden dann auch die Leute gehängt oder?
So ist es, genau. Der Galgen war nicht umsonst der Galgen. Dort wurde gerichtet, dort wurden Menschen erhängt und gar nicht mal so wenige. Wir haben 55 Todesstrafen in der frühen Neuzeit, die in Heppenheim vollstreckt wurden. Und die Getöteten, die wurden auch gleich auf dem Galgenacker verscharrt.
Okay, das wusste ich selbst sogar auch nicht. Das heißt, in der Region Bergstraße war schon immer so ein bisschen Verwaltung und das war immer in Heppenheim. Und da dementsprechend wurden dort die Leute auch gerichtet.
Also die Richtstätte war in Heppenheim. Mhm. Das Urteil kann auch woanders gefällt worden sein. Wir haben auch 1758 wurde dort eine ganze Räuberbande hingerichtet. Und das waren 8 Menschen, die Außenseiter waren, Vagabunden, Bettler, die halt verurteilt wurden. Und die hatten keine Chance auf Gnade.
Die konnten auch nicht durch Hochzeit geschützt werden?
Nein, die nicht.
Oh je. Und wo ist dieser Galgenacker zu finden in Heppenheim? Gibt es den heute noch?
Das ist schwierig zu sagen, weil auch die Richtstätte mal versetzt wurde. Aber in der Nähe muss er gewesen sein.
Okay. Aber wie du schon vorhin angedeutet hast, es gibt ja mehrere schaurige Orte in Heppenheim. Zum einen auch dieser Graben, der in einer deiner Geschichten eine Rolle spielt. Vielleicht willst du da nochmal erzählen, was da das Schaurige dran ist. Der ist zu finden direkt in der Heppenheimer Altstadt.
Ja, ich glaube, du spielst an auf die Finsterhöll, wie die Mühlgasse auch bei den Heppenheimern genannt wird. Das ist sozusagen die Gasse, die vom Marktplatz nach unten führt, also vom tiefsten Punkt des Marktplatzes. Und alles, was auf dem Marktplatz flüssig und glitschig war, ist über diese Gasse abgeflossen. Und wenn jetzt jemand abends betrunken nach Hause gekommen ist oder gegangen ist und ist dort ausgerutscht, ja, dann hat er sich vielleicht auch mal was gebrochen. Und dann war es einfacher zu sagen, oh, jetzt hat mich hier ein Geist oder das Kettenkalb erwischt, ja, als zuzugeben, dass man betrunken gestolpert ist.
Was hat's mit dem Kettenkalb auf sich?
Das ist einfach nur so eine Spukgestalt, die sich losgerissen hat, offensichtlich mit Ketten durch die Straßen rennt und alle umrennt, ja. Es gab dann aber auch noch den weißen Mann oder den Müllersgeist, der auf den Rücken der Damen eine weiße Hand hinterlassen hat, ja. Der Herr Pfeiffer hat mir das so erklärt, also entweder waren es die jungen Müllersburschen, die sich da an den Damen vergingen, ja, oder es war eine geheime Liebschaft und dann kam die Frau nach Hause und hatte weiße Flecken vom Müller und hat dann gesagt, oh, das muss wohl der Müllersgeist gewesen sein.
Ach, dann war es der Geist, okay. Und dieser Geist, der soll heute noch in den Heppenheimer Gassen spuken, wenn man den Laternenführern glaubt.
Also ich würde aufpassen.
Sehr gut. Okay, das ist allerdings immer noch nicht der letzte schaurige Ort in Heppenheim. Eine weitere Geschichte hat sich an der Starkenburg zugetragen. Das ist ja auch einer der Dreh- und Angelpunkte in Heppenheim und auch bis heute eine touristische Sehenswürdigkeit. Aber dort spukt's auch und das kann Thomas nochmal ganz genau erklären.
Also auf der Starkenburg, da spukt wahrscheinlich der bekannteste Geist Heppenheims, und zwar der Geisterhund Melampus. Und die Geschichte, die dahinter steckt, ist auch ein bisschen mit der Geschichte der Starkenburg verbunden, die im 30-jährigen Krieg von den Spaniern, den Schweden und den Franzosen erobert wurde. Und der Hund Melampus war einer der Wachhunde. Und seine Aufgabe war es, den Geheimgang zu bewachen. Er sollte also sofort Alarm schlagen, wenn fremde Truppen in die Burg eindringen wollten. Und das hat Melampus auch getan. Nur hat er das mit seinem Leben bezahlt. Und der große schwarze Wachhund spukt seitdem rund um die Burg in den Wäldern. Und wenn man dort einen großen schwarzen Hund sieht, dann muss es nicht unbedingt ein böser Hund sein, es kann auch der gute Melampus sein.
Das heißt, Melampus wurde Unrecht getan und er hat während seines Dienstes die Burg und den Geheimgang zu bewachen, wurde er irgendwann ermordet.
So ist es. Er wurde von den angreifenden Truppen niedergemacht und hat das Alarmgeben mit seinem Leben bezahlt. Und es gibt dazu noch eine kleine Nebengeschichte, als nämlich der Bergfried, also der Turm der starken Burg, gesprengt werden musste, weil er baufällig war, hat man in den Fundamenten das Skelett eines Hundes gefunden. Und für die Heppenheimer ist natürlich völlig klar, das muss Melampus gewesen sein.
Ja, hört sich schlüssig an. Ich würde auch sagen, das ist doch ein Indiz. Zum Abschluss, es soll nicht die letzte Schauergeschichte gewesen sein, die ihr lesen könnt. Und zwar gibt es noch einen weiteren Teil aus Thomas' Serie Schauriges Heppenheim. Und zwar geht es in der letzten Folge der Serie um was genau, Thomas?
Ja, also im vergangenen Jahr haben wir 4 Teile gemacht. Und in diesem Jahr kommt noch ein Nachzüglerteil. Es hatte sich nämlich noch jemand gemeldet, der dann gesagt hat, ich habe auch noch was zu erzählen. Und das war der Karl-Heinz Mulzer, auch jemand aus dem Geschichtsverein. Und der hat mir vor 2 Wochen ganz viel über das Bombachtal erzählt. Und das Bombachtal ist sozusagen der Fokus der Spukgeschichten in Heppenheim. Das war mir auch bis dahin noch gar nicht klar. Aber dort zum Beispiel wurde auch der Teufel gejagt von den Bauern. Und er hat dort einen Fußabdruck hinterlassen.
Der Fußabdruck des Teufels. Das hört sich schaurig an. Können denn Leute auch weitere Schauer- und Gruselgeschichten aus dem Kreis Bergstraße bei dir melden?
Ja, gerne. Also wer noch irgendwas hat, der kann sich gerne bei mir melden per E-Mail. Und wenn es passt, dann machen wir dann für nächstes Jahr noch eine Fortsetzung.
Sehr schön. Die E-Mail-Adresse würdet ihr dann in den Shownotes finden, genauso wie alle Links zu Thomas' Serie.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.